Liebe Geschwister, heute geht's weiter in der Predigtreihe zum ersten Timotheusbrief. Die Verse 8 bis 15. Das ist ja nur scheinbar ein kurzer Abschnitt. Eigentlich Stoff für mehr als eine Predigt. Und ich habe den zweiten Teil, die Verse 11 bis 15, auch deshalb ein bisschen vernachlässigt. Zugunsten einer umfangreicheren Erklärung am Anfang. Den Abschnitt, den habe ich mir aber heute nicht selber ausgesucht. Der Norbert dachte, dass ich der Richtige für den Text bin, weil ich mich vor einiger Zeit schon mal damit befasst habe. Allerdings, und das habe ich so in Erinnerung, hat sich eure Zustimmung damals eher an Grenzen gehalten. Ich war also erst nicht so glücklich, dass ich das wieder machen soll. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber auf der anderen Seite sagt man auch Gott nach, dass er Humor hat. Und vielleicht ist das der Grund, dass das Thema wieder auf meinem Tisch gelandet ist. Weiter geht's also im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, ab Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Bis hierher. Der Timotheusbrief, das ist ja einer der sogenannten Pastoralbriefe. Pastoralbrief heißt im Prinzip nichts weiter als ein Brief an Gemeindeleiter mit Anweisungen zu Leitung und Gemeindeleben. Und der Paulus, da gibt hier Anweisungen mit sehr kurzen und vielleicht unpopulären Erklärungen. Und daran stößt man sich. Etwas befolgen, was man selber nicht einsieht. Etwas, das Verzicht, Mühe und Disziplin abverlangt. Solche Anweisungen erfordern sehr treue Nachfolger. Das ist ja vielleicht für die heutige Generation eine echte Herausforderung. Etwas tun einfach nur aus Gehorsam. Gegenüber der Schrift gibt es natürlich immer die Möglichkeit, die unliebsamen Texte nach eigenem Gusto auszulegen. Einige Schriftstellen lassen aber leider nur einen geringen Interpretationsspielraum, so wie die heutige. In der heutigen Presse würde man diesen Text als umstritten bezeichnen. Umstritten ist ja das Codewort für unerwünscht, unliebsam. Am besten gleich zensieren und vernichten. In unserer Gemeinde gilt dieser Text sicher noch nicht als umstritten, aber zumindest als schwierig. Und warum? Ich finde ja, das einzig wirklich Schwierige ist, diesen Text ins Gegenteil zu verkehren. Da gehört ein ordentlicher Spin dazu. Wie auch immer. Ich gehe jetzt nicht einmal auf diese ganzen Umstände der Briefentstehung ein, die Hintergründe vielleicht und die Probleme, die es vielleicht nur speziell bei den Ephesern gab. Warum auch? Um Textpassagen vielleicht zu relativieren? Wir betreiben hier keine theologische Forschung, sondern wir glauben, dass Gott durch diesen Text zu uns spricht. Und wir hören deshalb zu und überlegen, was er uns sagen will. Und nicht, ob er sich vielleicht in der Adresse geirrt hat. Vor genau 5 Jahren, also fast bis auf den Tag genau, wo das gleiche Thema schon mal dran war, hatte ich 3 relevante Bibelstellen angeführt, die Männer und Frauen in der Gemeinde betreffen. Also nicht in der Ehe, sondern in der Gemeinde. Das war der 1. Korinther 11, der Vers 3, wo Paulus schreibt, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. Dann habe ich auch noch den Vers 12 von heute angeführt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lernen, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Und als 3. Stelle hatte ich den 1. Korinther 14 noch, den Vers 34. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, so sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Gelten diese Aussagen für uns noch? Muss ich erst Geschichte und Theologie studiert haben, um das beurteilen zu können? Habt ihr schon mal einen Gegenstand in einem gekrümmten Spiegel betrachtet? Im Hohlspiegel zum Beispiel oder auch in einem konvexen Spiegel. Was passiert da? In der richtigen Entfernung davon erscheint der Gegenstand plötzlich umgedreht. Und genau das macht derjenige, der Gottes Wort beugen will. Man beurteilt das Wort vor einem bestimmten Hintergrund. Man lässt das Wort in einem bestimmten Licht erscheinen. Und Andreas Ebert hat das mal in seinem Buch, also in einem seiner Bücher, wo er mitgeschrieben hat, hat er das mal genannt, eine tendenzielle Hermeneutik. Raus kommt dabei immer ein Zerrbild der Wahrheit. Ich glaube, dass es deshalb falsch ist, die Aussagen der Bibel historisch zu wichten und zu bewerten. Man müsste ja jeden Tag neu prüfen, ob das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist. Nur vielleicht, weil irgendein, das mal ein Politclown, was anderes festlegt. Und es hat mal ein bekannter Publizist gesagt, wer eine Ostkirche betritt, gemeint hat er hier die Orthodoxen, der wird verwundert feststellen, dass sich deren Gott noch gar nicht an die Gläubigen angepasst hat. Die Westeuropäer singen lieber das Pippi Langstrumpf-Lied. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin davon überzeugt, dass es bei einer Bibeltextauslegung weniger wichtig ist, den historischen Kontext zu betrachten. Viel, viel wichtiger ist es, die Motivation des Absenders zu kennen, ihn selbst zu kennen. Darüber hinaus ist es zumindest hilfreich, wenn man auch noch die Absichten vom Feind kennt. Es ist nämlich eins der am höchsten priorisierten Ziele von Satan, die Schöpfungsordnung. Gott, Christus, Mann, Frau zu zerstören. Diese Absicht ist so alt wie die Schöpfung selber. Bei Adam und Eva hat es geklappt und bei uns immer noch. Vor 5 Jahren habe ich euch dieses Schema gezeigt. Ich habe das damals noch mehr auf die Ehe bezogen, deshalb steht hier auch in diesen kleinen Kreisen, das soll sozusagen schematisch die Ehe darstellen und diese vielen verschiedenen Ehen innerhalb der Gemeinde im großen Rahmen. Darüber Christus als Haupt und dessen Haupt der Vater. Die kleinste Einheit der göttlichen Ordnung ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Die Verbindung dieser Einheit zu Christus besteht über den Mann. Deshalb reichen diese grünen Linien zu dem Mann in der Ehe. Der Paulus da beschreibt das an mehreren Stellen ausführlich. Und die Verbindung der Gemeinde zu Christus besteht über die Männer. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus nie, so wie das Satan bei Eva getan hat, über die Frau die geistliche Verbindung aufnehmen würde. Und aus dieser Erkenntnis heraus befürchte ich, dass in der Ehe, in der der Mann nicht geistlich führt, die Verbindung zu Christus verloren geht oder zumindest an Qualität einbüßt. Und nicht nur das. Diese Ehe wird auch kaum was zur Gemeinde beitragen können. Und so greift Satan über die Lüge der sogenannten Gleichstellung erst die Ehe an und zerstört schließlich damit auch die Verbindung der Gemeinde zu Christus. Aber auch ganz allgemein, immer wo die Männer, auch die Unverheirateten, ihre geistliche Führungsposition verlassen, geht die Christusverbindung verloren. Die Frauen haben dabei den geringeren Anteil der Schuld. Ihr kennt sicher den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich denke, die Männer sind da gefordert. Ich lebe ja selber in dieser täglichen neuen Herausforderung. Ich habe eine sehr starke Ehefrau, was auch sein Gutes hat, wenn man 5 Söhne hat. Aber ihre Willenskraft und ihr Durchsetzungsvermögen noch zu toppen, ist nicht leicht für mich. Ich weiß also, wovon ich rede und dass es nicht leicht ist. Die Heiligung der Ehe in göttlicher Ordnung und nach den Maßstäben unseres Herrn ist aber der Schlüssel zu einer geheiligten Gemeinde in Gottes Ordnung und der Beziehung zu Christus. So wie vielleicht als erklärende Einleitung. Die Überschrift in meiner Bibel, die ist ja relativ nüchtern gehalten. Da steht einfach drüber, Verhalten von Männern und Frauen in den Gemeinden. Vielleicht könnte man etwas geladener das titeln, integere Männer und anmutige Frauen. Oder was dem König gefällt. Der Norbert hat es ja schon in der ersten Predigt zum Brief erwähnt, wer hier Sender und Empfänger ist. Paulus schreibt von Gott autorisiert. Das sagt er auch nochmal in Vers 7, also der Vers davor. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Und Adressaten hat der Brief sogar 3. Das ist erstmal der Timotheus, ganz unmittelbar, dann die Epheser-Gemeinde und natürlich schließlich alle Christen, die diesen Brief in ihrer Bibel haben. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, setze ich einfach voraus, dass diese Anweisungen uns gelten. Allen Männern und Frauen in der Gemeinde. Es stellt sich dann natürlich auch noch die Frage des Alters. Und wenn man dem Paulus vielleicht unterstellt, dass er zu Männern und Frauen das jüdische Verständnis hatte, dann kann man annehmen, dass alle so ab 12 bzw. 13 Jahren gemeint sind. Bar Mitzwa und Bat Mitzwa ist euch vielleicht ein Begriff, bedeutet so viel wie Sohn und Tochter des Gebots. Das ist quasi die Konfirmation der Juden. Die religiöse Reife, wo die Kinder beginnen, die jüdischen Gebote zu halten. Und die Regeln und Aufgaben in der Synagoge beachten müssen. Im Prinzip ist das dieses Alter oder dieser Anlass vergleichbar mit unserer Schulentlassung, wo die Jugendlichen ab der 8. Klasse nicht mehr in die Kinderstunde gehen, sondern zu Mahlfeier und Wortverkündigung dabei sind. Und das ist ja auch wesentlich für die Anweisungen hier. Für die Kinderstunde gelten die ja jetzt nicht unbedingt. Wenn unser Text vielleicht so ein Ravensburger Spiel wäre, würde da draufstehen, Männer und Frauen von 14 bis 99, die sind angesprochen. Ich sehe im Text 3 Dinge, über die wir sprechen wollen, beziehungsweise über die man sprechen könnte. Den 3. Punkt, den werden wir nicht schaffen. Das betrifft zum 1. die Verbindung zum Haupt der Gemeinde. Dann als 2. den wahren Schmuck der Frauen und schließlich das 3. habe ich so bezeichnet, die Folgen des Sündenfalls. Ich habe euch nicht umsonst nochmal dieses Strukturschema, wie man das nennen könnte, gezeigt. Das bildet nämlich genau den Rahmen für diesen Text. Durch diesen Gültigkeitsrahmen, wie man es auch nennen könnte, erhalten die Anweisungen ihren Sinn und werden erklärbar. Diesen Rahmen würde ich als die versammelte Ortsgemeinde oder auch wenn der Ort halt größer ist wie unserer, eine der Ortsgemeinden bezeichnen oder einfach auch nur die Versammlung. Das ist vielleicht meist ein Begriff. Das klingt erstmal trivial und das steht ja schon in der Überschrift über dem Text. Aber was ist denn die Versammlung? Was ist eine deren Aufgaben allsonntäglich? Was soll die allsonntäglich darstellen, wenn sie zusammenkommt? Und insbesondere, wenn sie sich um den Tisch des Herrn versammelt. Wie im 1. Korinther 10 steht, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Die sich versammelnde Gemeinde stellt also den Leib Christi dar. Und es ist vielleicht, da muss man auch nochmal unterscheiden, die Gemeinde aller Gläubigen weltweit, das ist der Leib Christi. Das ist auch soweit klar. Aber gerade hier am Sonntag zum Mahl des Herrn, am Tisch des Herrn, wenn wir uns in seinem Namen versammeln und erwarten, dass er mitten unter uns ist, gerade da soll die Leibstruktur des Herrn sichtbar werden. Der Herr stellt sich durch seine versammelten Gläubigen dar. Und in ihrem Verhalten wird er sichtbar und drückt sein Wesen aus. Die Ordnung seines Leibes, die ursprüngliche Schöpfungsordnung, stellt sich so dar. Wir kommen zusammen und der Herr sollte sichtbar werden. Und wenn wir das in Ungehorsam tun, chaotisch, ohne Ordnung und Unterordnung, dann wird er, denke ich, kaum sichtbar. Und ich sehe persönlich in dieser Leibesdarstellung das Hauptmotiv für diese Anweisungen. Deshalb enthält der Text Anweisungen, die geschlechtsspezifisch sind. Nicht altersspezifisch oder was auch immer, sondern nur geschlechtsspezifisch. Die Männer sollen überall beten, indem sie heilige Hände aufheben, weil sie Männer sind. Die Männer sind hier wegen ihres Geschlechts angesprochen. Keine andere Voraussetzung wird hier genannt. Nichts, was Frauen dafür qualifizieren würde. Aber auch was die Frauen betrifft, ist geschlechtsspezifisch. Frauen schmücken sich. Und ich liebe meine Frau, wenn sie sich für mich schmückt. Und sie liebt mich, wenn ich ihr meine ganze Aufmerksamkeit schenke. Bei meiner 8-jährigen Tochter kann ich dieses Verhalten auch schon erkennen. Soweit zu dem Gültigkeits- und Erklärungsrahmen dieses Textes. Der Vers 8, der erste Vers vom Abschnitt, betrifft die Verbindung des Leibes mit dem Haupt. Das war unser erster Schwerpunkt. Und Paulus beginnt den Satz mit, ich will nun das. Als von Gott eingesetzter Lehrer der Wahrheit spricht Paulus hier. Er gibt keine Empfehlungen, sondern er will, dass es so und so geschieht. Timotheus hat die Aufgabe, den Willen von Paulus an die Gemeinde weiterzugeben. Dieses vielleicht etwas hart klingende Ich will, das steht aber nicht im Widerspruch zu der eigentlich liebevollen Beziehung, die Paulus zu Timotheus hatte, den er ja auch als seinen Sohn im Glauben mal bezeichnet hatte. Das verstehe ich vielmehr so, wie wenn ich vielleicht zu meiner Frau am Telefon sage, ich will aber, dass die Jungs vorher ihre Pflichten erledigen, ehe sie ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Meine Liebste, die gibt das dann so weiter, der Papa will, dass ihr. Und der Timotheus, der wird vermutlich vor der Gemeinde verkündet haben, Paulus will, dass ihr Männer an jedem Ort betet. Vielleicht hat er auch im Bewusstsein der göttlichen Autorität von Paulus gesagt, Gott will, dass ihr Männer an jedem Ort betet. In der Öffentlichkeit der Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft der Gläubigen, sollen die Männer beten. An jedem Ort, zu jeder Gelegenheit, könnte man noch ergänzen. Und deren Gelegenheiten sind ja genug, wie wir aus unserem Gemeindealltag kennen. Ungläubigen, die vielleicht manchmal bei uns sind, kommt es sicher manchmal eigenartig vor, wenn bei jeder Gelegenheit erst einer beten muss bei uns. Aber das Gebet ist nun mal die Verbindung der Glieder zum Haupt. Dieses Bild des Körpers passt da ganz wunderbar. Fürs einzelne Glied und auch für den Leib in seiner Gesamtheit. In unserem Körper, und das wissen die Mediziner besonders gut, steht der Kopf in ständiger Verbindung mit den Körperteilen. Wenn ich meine Hand fühle, dann weiß ich, dass die online ist, so will ich das mal bezeichnen. Die Verbindung besteht und auch die Bereitschaft, bei einem Signal was zu tun. Und wenn die Verbindung aber unterbrochen ist, entweder die Nerven getrennt sind oder der Blutfluss behindert ist, dann ist keine Aktion mehr möglich. Oder das Körperglied stirbt sogar ab. Der Heilige Geist im Gläubigen und das Gebet des Gläubigen müssen vorhanden sein. Ansonsten wird der Gläubige handlungsunfähig bzw. macht nicht mehr, was das Haupt will oder er stirbt geistlich. Das betrifft also das ständige Zwiegespräch, das jedes einzelne Glied mit dem Haupt im Stillen haben sollte. Hier im Text ist aber die nächsthöhere Ebene gemeint. Die Verbindung des örtlichen Leibes, der örtlichen Versammlung mit dem Haupt. Und hier ist es ebenfalls ganz eindeutig das Zeichen von Vitalität, also von Lebendigkeit, wenn gebetet wird. Quasi die Durchblutung in die Verbindung aufrechterhalten bleibt. Man könnte sogar sicher sagen, das Hauptvitalzeichen der Gemeinde, speziell der Ortsgemeinde, ist das Gebet. Paulus meint ja aber mit an jedem Ort, wahrscheinlich wirklich überall, auch außerhalb des Gemeindehauses. Denn dieser Ausdruck für Ort, der hier verwendet wird, der steht auch an mehreren Stellen in den Paulusbriefen immer mit einer tatsächlichen Überörtlichkeit in Verbindung. Und für uns könnte das logisch bedeuten, dass hier alle Anlässe gemeint sind, wo Gläubige zusammenkommen. Vielleicht auf Hochzeiten, Konferenzen, Taufen und was euch noch so einfällt dazu. Paulus ordnet das so an. An jedem Ort sollen die Männer beten. Warum das die Männer sein sollen, dazu kann ich einfach nur wieder auf dieses Schema hier verweisen. Weil der offen Betende in der Gruppe von Gläubigen ist ja auch eine Art Sprachrohr für die anderen. Und er hat damit eine Führungsrolle. Frauen sollen deswegen in Anwesenheit von Männern nicht beten. Anders sieht es natürlich aus gegenüber Kindern oder wenn die Frauen unter sich sind. Die Männer sollen an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Mit heiligen Händen, ohne Zorn und Zweifel. Und ich stelle mir die Frage, wie erscheine ich vor dem Angesicht des Herrn? Was sind heilige Hände? Und ich habe gelesen, dass sich weniger auf eine äußerliche Gebetshaltung bezieht, sondern die Betonung liegt ja auf dem Zustand meiner symbolischen Hände. Hände geben und empfangen. Beim Gebet gebe ich. Außerdem sind die Hände Symbol für mein Tageswerk, meinen täglichen Lebenswandel. Der soll also, wie es in meiner Fußnote steht, was man noch zu diesem Wort heilig sagen kann, dieser Lebenswandel, der soll gottgefällig sein. Wir können nicht mit beschmutzten Händen für die Gemeinde vor Gott treten und ihm unsere dreckigen Hände hinhalten. Das ist respektlos. Wahrscheinlich würden befleckte Hände, schuldige Hände, unser Gebet verhindern. Eine Stelle im 1. Petrusbrief im Kapitel 3, der Vers 7, gibt da einen Hinweis drauf, dass Gebete verhindert werden können. Hier in Bezug darauf, dass die Ehemänner ihren Frauen Ehre geben sollen. Das steht im 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist also ein Hinweis darauf, durch unser Verhalten kann unser Gebet verhindert werden. Welche Verantwortung liegt auf den Männern, die öffentlich in der Versammlung beten? Hier trägt jeder für sich die Verantwortung, sich zu prüfen. Ähnlich wie bei der Mahlteilnahme vielleicht. Und es käme fast schon einem Betrug an der Gemeinde gleich, hier vorn ein Gebet zu sprechen. Die Gemeinde sagt dazu Amen. Und in Wirklichkeit wendet sich Gott von den dreckigen Händen des Beters ab. Ein Verrat an der Ortsversammlung. Deshalb sollen die Männer heilige, gottgefällige Hände aufheben beim Beten. Und das noch ohne Zorn und Zweifel. Was ist denn Zorn? Zorn richtet sich immer gegen jemanden. Dass mein eventueller Zorn gegen Gott mein Gebet unmöglich macht, brauche ich vielleicht nicht zu erwähnen. Und gegen andere Menschen, vielleicht sogar gegen meine Glaubensgeschwister. Beim öffentlichen Gebet im Namen der Gemeinde stehe ich stellvertretend vor dem Angesicht Gottes. Ich vertrete dann also jemanden, gegen den ich etwas habe. Und Zorn ist ja nicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, mit der man gut leben könnte. Ich lese euch mal vor, was das Internetlexikon zum Zorn sagt. Der Zorn ist ein Zustand starker emotionaler Erregung mit aggressiver Tendenz. Zorn tritt als heftiger Ärger, wutähnlicher Affekt, als Jähzorn oder als Zornesausbruch auf, der zu unkontrollierten Handlungen oder Worten führen kann. Der Zorn erscheint dann als Beherrscher des Menschen, der seinerseits seine Gefühlsregungen nicht mehr kontrolliert. Wenn mich also mein Zorn beherrscht, sind auch meine Gebetsworte davon beherrscht. Ich habe weder meine Gefühle noch meine Worte unter Kontrolle. Und das brauche ich jetzt an der Stelle sicher nicht weiter zu erklären, dass sowas mein Gebet unmöglich macht. Beten ohne zweifelnde Überlegungen. Das ist eigentlich noch ein etwas schwierigerer Gedanke, ein ziemlich harter Brocken. Welche Art des Zweifelns ist hier gemeint? In meiner Bibel ist hier als Parallelstelle der Jakobusbrief angeführt. Und dort steht in Jakobus 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein Wankelmütiger. In der Fußzeile steht ein von geteilter Seele Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Vordergründig erscheint es ja eigentlich logisch, dass man nichts bittet, wenn man überhaupt nicht damit rechnet, dass einem die Bitte gewährt wird. Aber dass das auch sehr verletzend sein kann, dazu möchte ich euch mal ein Beispiel geben. Stellt euch mal vor, ich rufe meine liebe Frau an, ob sie mich von Arbeit abholt. Und sie sagt ganz selbstverständlich am Telefon ja. Und was mache ich? Jetzt warte ich aber nicht, sondern setze mich in den Bus und komme alleine nach Hause. Was passiert? Ich glaube, meine Frau würde mir ein paar klatschen, sobald ich zu Hause ankomme. Aber für genau was? Da muss ich mich fragen, welche zweifelnden Überlegungen mich getrieben haben, den Bus zu nehmen. Entweder habe ich ihr das Ja auf meine Frage, ob sie mich abholt, nicht geglaubt. Ja, also unterstellt, dass sie lügt. Dafür hätte ich sicher noch mehr als eine Ohrfeige verdient. Oder ich habe daran gezweifelt, dass sie überhaupt fähig ist, Auto zu fahren. Den Weg vielleicht zu finden oder was auch immer. Ist auch nicht besser. Dafür hätte ich auch eine richtige verdient. Was sind das aber? Beides sind Zweifel an ihrer Person. Ich stelle sie damit in Frage. Ich zweifle an ihrer Glaubwürdigkeit und an ihren Fähigkeiten. Und im Grunde war dann auch mein Anruf der blanke Hohn. Wenn ich ihr sowieso nicht zutraue, um was ich sie bitte, dann brauche ich sie erst gar nicht damit belästigen. Das könnte man fast sogar als eine Frechheit auslegen. Und ich denke, dass wir so nicht im Namen der Gemeinde beten sollen, das versteht sich von selber. An Gottes Integrität zweifeln oder seine Allmacht in Frage stellen. Für sowas würde ich sogar eine herbe Strafe von Gott erwarten. Sowas wie die Ohrfeige meiner Frau. Es gibt aber noch eine andere Art Zweifel. Ich würde das als Selbstzweifel bezeichnen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob Gott das auch will, um was ich bitte. Ich vertraue auf sein Wort, ich vertraue auf seine Fähigkeiten, aber ich bin mir unsicher, ob meine Bitte seinem Willen entspricht. Diesen Selbstzweifel wird mir der Herr vermutlich nachsehen. Ihr kennt das Gebet, das der Herr zu seinem Vater in Gethsemane gesprochen hat. In Markus 14, Vers 36 steht das, und der Herr sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Was für ein Gebet. Der Herr schwitzt hier Blut. Wir wissen aber auch, dass sein Vater den Kelch nicht weggenommen hat. Und eine Frage treibt mich dabei um. Hätte er den Kelch weggenommen, wenn der Herr nicht diesen Nachsatz gebetet hätte? Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist natürlich Spekulation. Und vielleicht darf man diese Frage gar nicht stellen, weil das unseren Herrn Jesus in Frage stellen würde. In sein Gehorsam, beziehungsweise sein freiwilliges Opfer für uns. Ich persönlich glaube, dass dieser Nachsatz entscheidend war. Und vielleicht kann es dieses Gebet das Vorbild sein, wenn wir uns über den Willen des Vaters nicht sicher sind. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist Ausdruck einer völligen Unterordnung. Das will ich mir angewöhnen. Ja, soviel zu dem, was die Verbindung mit dem Haupt der Gemeinde betrifft. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die den Frauen gesagt sind. Unserem zweiten Punkt, der wahre Schmuck der Frauen. Paulus beginnt den Vers 9 mit ebenso. Und das bezieht sich natürlich auf das Ich will nun aus Vers 8. Wir können also lesen, ich will nun, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Es steht ja also wieder zum Anfang, dass ich will. Und ich will mich hier nicht wiederholen, was die Autoritätsfrage betrifft. Aber ich habe mich gefragt, warum das Paulus hier anspricht. Dinge, die gut laufen, die kann man zwar lobend erwähnen, die muss man aber jetzt nicht unbedingt ansprechen. Das mit den Frauen lief wohl nicht so gut. Man könnte annehmen, dass es in Ephesus mit schmuckbehangenen, herrschsüchtigen Frauen ein Problem gab. Zumindest aus Gottes Sicht. Und wenn man sich mal ganz kurz mit dieser Stadt vielleicht beschäftigt, dann kommt man auch ganz schnell drauf, dass der Obergötze der Stadt eine Frau war. In Ephesus stand der Tempel der Artemis. Und wo Frauen geistlich herrschen, herrscht Rebellion gegen Gott. Ich nehme also an, dass die Epheser-Gemeinde eventuell ein kleines Prägungsproblem hatte, gegen das Paulus ankämpfen wollte. Das ist aber nur Spekulation. Ich möchte aber fragen, haben wir so ein Problem? Ihr lieben Frauen, habt ihr ein Problem mit Schamlosigkeit, Unsittsamkeit? Schmückt ihr euch lieber mit aufwendigen Haarfrisuren, mit Gold, Perlen oder teuren Klamotten statt mit guten Werken? Wenn das so wäre, das geziemt sich nicht für Frauen, die von sich behaupten, gottesfürchtig zu sein. Es gibt ja noch die Petrusstelle, aus der ich vorhin schon zitiert habe, mit ähnlichem Wortlaut. Und die gibt noch ein bisschen mehr Auskunft. Im 1. Petrus 3, Vers 3 steht das: Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Man kann also hier von äußerlichem und innerlichem Schmuck sprechen. Äußerlicher Schmuck, das lese ich aus den Texten raus, ist der, den man trägt. Der innerliche Schmuck, der Charakter, das Verhalten, die guten Werke. Ich kann aber auch rauslesen, Frauen sollen sich schmücken. Ich denke, so sind sie geschaffen. Das ist auch geschlechtsspezifisch. Darüber hinaus lesen wir aber noch die Begriffe Scham und Sittsamkeit. Die spielen auch eine wesentliche Rolle. Und ruft euch immer wieder in Erinnerung, es geht hier um die Versammlung. Die Versammlung soll ein Abbild unseres Herrn sein, seine Ordnung widerspiegeln. Es geht hier nicht darum, was ihr zu Hause macht oder vielleicht sogar allgemein außerhalb der Versammlung, weil man da natürlich noch drüber diskutieren könnte. Ihr lieben Frauen, ich glaube, ihr seid berufen, euch zu schmücken. Aber nun kommen dazu zwei entscheidende Fragen. Die erste: Was ist der Sinn von Schmuck? Die Antwort will ich euch gleich geben, die ist leicht. Mit Schmuck will man gefallen, sich hübsch machen. Und aus dieser Antwort resultiert die zweite Frage: Für wen? Für wen schmückst du dich? Wem soll dein Haar gefallen? Für wen ziehst du den kurzen Rock und das enge Top an? Wem sollen deine fast unverhüllten Beine gefallen? Das sind ernst gemeinte Fragen. Aber versteht mich nicht falsch, ich will euch nicht provozieren. Ich möchte nur euer Bewusstsein erweitern und euer Verantwortungsbewusstsein. Vielleicht hat den jungen Frauen noch nie jemand gesagt, dass ein allzu kurzer Rock Anstiftung zum Ehebruch ist. Es geht um den Raum der Versammlung, wo ihr nicht allein seid, wo euch nicht nur euer Ehemann sieht. Äußerlicher Schmuck. Paulus will, dass die Frauen diesen Schmuck nur sehr zurückhaltend tragen. Mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit eben, wie er es ausdrückt. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass das persönliche Empfinden dazu sehr weit auseinandergeht. Besonders in unserer sexualisierten Zeit heute habe ich den Eindruck, dass jeder Maßstab gänzlich verloren gegangen ist. Aber trotzdem gibt es Prüfsteine, an denen man sich orientieren kann. Und die vorhin gestellte Frage kann so einer sein. Wenn ihr also Sonntag früh vorm Kleiderschrank steht, fragt euch doch mal, ich übertreibe jetzt, für wen zieht ihr den Lederminirock und die Overknees an? Oder wen sollen eure sinnlich nachgezeichneten Lippen unter Lidschatten verführen? Zumindest für die Versammlung fällt mir da keine akzeptable Antwort ein. Und der innere Schmuck? Dort sollte in die Vollen gehen. Und dort dürfte so richtig klotzen. Gute Werke und der Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das sind, wie gesagt, nicht meine Worte. Ich will hier nicht irgendwie als sexistisch erscheinen oder wie auch immer. Auch hier könnt ihr die Frage stellen, wem ihr damit gefällt. In der Petrusstelle ist die Antwort sogar schon sehr wohlklingend formuliert. Der innere Schmuck ist der, der vor Gott sehr köstlich ist. Ihr lieben Frauen, äußerer Schmuck gefällt den Männern um euch rum. Der innere, der meistens für die Augen verborgen ist, gefällt dem Herrn. Ihr seid auch Glieder seiner Brautgemeinde. Sich für den Bräutigam schön machen, das soll euer Wunsch sein für die Versammlung. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos. Ja, und noch ein kurzer Anriss zum dritten Teil, den ich auch im Prinzip nicht kommentiere oder auslege. Den hatte ich betitelt Die Folgen des Sündenfalls. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Ich will dazu noch den Text aus 1. Mose 3, Vers 16 lesen. Das ist nach dem Sündenfall. Die Schlange wurde verflucht. Und zu der Frau sprach Gott: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist das Urteil und der Wille Gottes wegen Evas Übertretung. Mehr dazu zu sagen, da fehlt leider die Zeit. Es wäre sicher Stoff genug für mindestens noch eine Predigt. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Zusammenstellung kurz geben, was mir wichtig erscheint. Im Textabschnitt gibt Paulus Anweisungen für das Verhalten in der Gemeinde. Und ich sehe das so, in der Versammlung soll sich die Einheit Christi zeigen nach der ursprünglichen Schöpfungsordnung. Gott, Vater, Christus, Mann, Frau. Unser Gott ist ein Gott dieser vertikalen Hierarchie. Satan ist der Gleichmacher. Und darin liegt auch die Motivation und der Grund dafür, dass die Männer beten sollen, die Frauen nicht lehren und sich unterordnen. Die Haltung der Männer beim Gebet soll sein, sich selbst gegenüber sollen sie heilige Hände haben. Anderen Menschen gegenüber soll es in Liebe und in Frieden sein. Und Gott gegenüber soll es im vollen Vertrauen sein. Im Selbstzweifel darüber, was Gottes Wille ist, kann es das Gethsemane-Gebet des Herrn ein Vorbild sein. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Weil das Ausdruck von Demut und Unterordnung unter das Haupt der Gemeinde ist, der Christus. Die Frauen dürfen und sollen sich schmücken, aber vorwiegend mit dem inneren Schmuck, den guten Werken und dem Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Und ich glaube, der Prüfstein für jeglichen Schmuck kann immer die Frage sein, wem will ich damit gefallen? Und die Antwort auf die Frage, soll ich mich damit schmücken? Was nicht zuletzt aber auch für die Männer gilt, die auch Teil der Brautgemeinde sind. Soweit. Amen.